free audio post-production by Alphonic.com.
Herzlich willkommen zum Mercury Podcast. Ganz einfach. Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
Es geht um Helden, es geht um Dramen und es geht um die Geschichten, die damit verbunden sind. Kurzum, Storytelling steht im Mittelpunkt dieser Episode. Mein Name ist Markus Redemann und zu Gast in unserem Mercury-Podcast ist Henning Patzner. Henning, Geschichten bestimmen dein Leben. 20 Jahre Regisseur, Texter, Creative Director in der Werbebranche, seit 10 Jahren auch Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und dort für die Themen Werbefilm und Werbewirtschaft. Insofern erstmal ein Hallo in den hohen Norden nach Hamburg.
Hallo Markus, schön, dass wir hier sind.
Wenn ich so an Werbung denke, also für mich hat so die Welt der Werbung immer noch ein bisschen den Zauber von Glamour, Glitter und Glanz. Aber wie sieht's denn eigentlich hinter den Kulissen aus?
Momentan ist die Branche total am Strudeln. Leider, leider, leider. Ich weiß nicht, ob du das gerade mitbekommen hast. Es gab einen großen Merger. Die Werbeagentur DDB wurde aufgelöst. Also es gibt gerade ganz viele Schreckensnachrichten, ganz viele Agenturen melden Insolvenz an. Es gibt aber auch neue Agenturen, die sich neu gegründet haben. Aber da tut sich gerade so viele. Also was gerade stattfindet in der Werbebranche, ist eine kreative Explosion, eine kreative Zerstörung. Das Alte muss weg und das Neue wächst. Aber AI stellt den Markt gerade auf den Kopf. Und es ist hoch spannend gerade, was in dieser Branche passiert.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn man allein sieht, was an Filmen, an Bildern aus dem KI-Laboren quasi kommen. Also wenn ich mir das so vorstelle, gute alte Zeit als Creative Director, wo man an tolle, exotische Plätze reist, um die Shootings zu machen. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen neu drauf einstellen, oder?
Absolut. Also durch AI kosten Spots alleine nur vom Produktionsaufwand nur zwischen 600 und 1000 Euro, dann muss man natürlich noch die Manpower bezahlen. Die kostet vielleicht 2500 Euro pro Tag, wenn sie teuer ist. Aber man kann heute problemlos einen Film, der früher 50, 60, 70.000 Euro gekostet haben, kann man heute problemlos diesen Film für 5.000, 6.000 Euro machen.
Ja, und das sind natürlich schon enorme Effekte, die da auf die Branche zukommen. Du hast es kreative Explosion genannt. Das hängt natürlich auch stark mit deinem Buchtitel zusammen, Creative Explosion. Da geht es ja um Ideen und wie man dann diese Ideen durch die verschiedenen Phasen des Kreativ- und Innovationsprozesses weiter treibt und weiter reift. Was sind denn aus deiner Sicht so 3 Tipps, um überhaupt an Ideen zu kommen?
Gut, also das erste ist, man muss sich inspirieren lassen. Man muss offen sein für Ideen. Das heißt, man muss spazieren gehen, man muss sich gut ausruhen, man muss was lesen, man muss sich bilden, man muss sich inspirieren lassen. Das zweite ist, man muss Ideen kreuzen. Creativity ist Enthusiasm. Ja? Kreativität bedeutet, dass man begeistert ist und dass man Dinge miteinander kreuzt. Also ganz, ganz viele Innovationen sind eigentlich nur Kreuzungen. Kreuzungen aus 2 Produkten, die dann etwas Neues entstehen lassen. Und das dritte ist, man braucht Ehrgeiz. Ja? Wir reden in der Kreativbranche von der 95-5-Regel. 95% unserer Ideen, die wir haben, sind eigentlich Crap, nur 5% sind interessant. Das heißt, man muss den langen Atem haben, um an diese 5% zu kommen und dranbleiben. Also man braucht Inspiration, man muss sich kreuzen und man braucht Ehrgeiz. Das wären meine 3 wichtigsten Tipps, um Ideen zu haben.
Ja, spannend. Ich finde dieses Thema Ehrgeiz, das hätte ich jetzt gar nicht so mit Ideen in Verbindung gebracht. Man sagt ja immer so, die besten Ideen kommen ja, wie du gerade gesagt hast, ne, beim Spazierengehen, wenn man unter der Dusche steht oder was komplett anderes macht. Aber so wirklich das Dranbleiben und nur noch den Mut zu haben und sagen, naja, ein Großteil Ideen ist halt nur was für die Tonne, dann weiterzumachen. Das ist für mich nochmal ein wichtiger Punkt, den du damit gegeben hast. Aber Henning, lass uns jetzt auf unser Kernthema kommen, Storytelling. Warum glauben wir Menschen eigentlich so gern an Geschichten, auch wenn oftmals die Fakten total gegen die Story sprechen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich auch noch nicht ganz ergründet habe. Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Mensch sich seit 150.000 Jahren Geschichten erzählt. Und Geschichten beflügeln unsere Fantasie. Ich glaube, Geschichten Geschichten sind die Butter auf dem Nutella-Brot. Geschichten geben uns Halt, Geschichten feuern uns an, Geschichten lassen unsere Fantasie aufleben. Aber der Mensch scheint ja anscheinend das einzige Lebewesen in der Evolution zu sein, das sich Geschichten erzählt. Also es ist noch ganz spannend, die Bienen, die kommunizieren auch, die Affen kommunizieren auch. Also es gibt viele Tiere, die kommunizieren, aber Geschichten erzählen ist ja nochmal ein Level drüber. Und ich glaube, das machen nur die Menschen. Ich bin jetzt kein Biologe, aber viele Lebewesen kommunizieren. Wir erzählen uns auch noch Geschichten. Und Geschichten können auch Gerüchte sein, Geschichten können Märchen sein. Es ist total spannend, warum der Mensch sich Geschichten erzählt. Und ich glaube, der Fortschritt, den wir erleben, der technologische Fortschritt, hat auch was mit Geschichten erzählen zu tun. Wir erzählen uns Geschichten, um Menschen zu überzeugen, damit etwas passiert. Deswegen ganz spannende Frage von dir, warum Geschichten so wichtig sind und wie Geschichten entstanden sind.
Ja, ich nehme das Thema Butter auf dem Nutella-Brot nochmal mit. Da gibt es ja auch einen ewigen Streit. Ne? Kommt denn die Nutella sofort auf das Brot oder muss da noch tatsächlich eine Lage Butter drunter? Aber ja, es ist auf jeden Fall dieses Thema Geschichten ist etwas, was uns fasziniert, was uns wirklich fesselt. Und was macht denn eine Geschichte aus? Also welche universellen Elemente gibt es denn, die aus deiner Sicht immer wieder gut funktionieren?
Also was immer wieder gut funktioniert, ist Gut gegen Böse. Ja, das ist wahrscheinlich die älteste Geschichte der Welt. Wir sind die Guten und da drüben sind irgendwo die Bösen. Und wir wollen, dass das Gute gewinnt und wir wollen, dass das Böse verliert. Das ist ja auch die tolle Geschichte bei jedem Fußballspiel. Man ist Fan von einer Mannschaft und die anderen sind die Bösen. Und wir sind die Guten. Ja, das ist auch in jedem Tatort so. Da ist irgendwo der böse Mörder und der muss gefunden werden. Bei James Bond ist es auch so. Irgendwo gibt es einen bösen Russen oder einen bösen Deutschen und der will die Weltherrschaft an sich reißen. Und in letzter Sekunde kann der gute James Bond ihn töten. Also die Geschichte Gut gegen Böse ist wahrscheinlich eine der meist erzählten Geschichten. Dann die nächstmeist erzählte Geschichte ist wahrscheinlich vom Bettler zum Millionär, also von arm zu reich oder von hässlich zu hübsch oder von dick zu dünn oder von dumm zu schlau. Also wir lieben Geschichten, wo Menschen einen Wandel erleben, einen Wandel zu etwas Besseren, zu ihrem besseren Ich. Das ist wahrscheinlich die zweitmeist erzählte Geschichte. Und dann ganz klassisch gibt es die Heldengeschichte. Die Heldengeschichte ist die meistzitierte, das meistzitierte Format einer Geschichte. Also der Held geht raus, erlebt ganz viele Dinge, kriegt Freunde, kriegt Feinde. Es gibt Schwellen, es gibt Tiefpunkte, es gibt Höhepunkte, es gibt Chancen, es gibt Liebe und am Ende ist das Happy End. Das ist die Heldengeschichte.
Ja, schön. Drei schöne Varianten. Ich hänge noch so ein bisschen am Thema Wandel. Also ich verstehe deinen Punkt total, ne? Diese Geschichte, dass du gesagt hast, hässlich zu hübsch, Bettler zu Millionär und so weiter. Eigentlich erstaunlich, ne? Wir Menschen mögen ja eigentlich den Wandel nicht so gerne. Ne? Also Veränderungsmanagement tut uns ja weh, außer tatsächlich zu was Besserem. Wobei das Bessere immer so eine Frage ist. Ne? Wenn wir uns sagen, ja, wir müssten eigentlich uns mehr bewegen, gesünder essen, damit wir fitter und gesünder sind, dann tun wir uns mit dem Wandel manchmal ein bisschen schwer. Ne? Aber vielleicht brauchen wir mehr Geschichten darum dabei.
Aber ich glaube auch, dass Geschichten zuzuhören ist ja einfach. Da ist man in einer passiven Rolle. Und da kann es der Held sehr gerne schwer haben. Uns geht's ja gut. Wir essen Popcorn, trinken Cola und sitzen im Sessel. Also Geschichten hören ist ja was sehr Passives und deswegen kann man dem Zuschauer auch einiges zumuten an der Geschichte.
Ja, ich denke gerade so am Fußball. Ne? Also lauf, 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 gib ab. Also haben wir immer tolle Tipps. Wenn wir aber selbst über den Rasen rennen, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Ne? Ja. Gehen wir nochmal auf so deine Film- und Werbung-Thematik und Historie ein. Wie nutzt man denn gerade in dem Genre Emotionen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Und was können wir denn im Vertrieb daraus lernen?
Also man muss in der Werbung unterscheiden. Es gibt Kurzformate, es gibt Mittelformate und es gibt Langformate. Was wir so im Fernsehen sehen, sind Mittelformate. Das sind Spots, die gehen so zwischen 10 und 30 Sekunden. Auf Social Media gibt es ganz viele Kurzformate. 5 Sekunden, 7 Sekunden, 9 Sekunden. Und dann gibt es auf YouTube und im Netz noch Langformate. Das sind Filme, die teilweise 90 Sekunden gehen oder 2 Minuten. Und die Emotionalisierung in diesen unterschiedlichen Formaten ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn du ein Kurzformat hast, das nur 5 Sekunden geht, dann musst du sofort zum Punkt kommen. Du musst sofort einen Hook haben am Anfang. Du musst sagen, was geht. Du hast keine Zeit für Storytelling. Nein, du musst sofort mit der Information raus, mach das, kauf mich oder jetzt im Tiefkühlregal. Ja, man hat keine Zeit für eine Geschichte, wenn es um ein Kurzformat geht. Im mittleren Format, wenn es um 10 bis 30 Sekunden geht, hat man schon eher Zeit für eine Geschichte. Man hat übrigens auch Zeit für wunderschöne Musik. Man darf das gar nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber Musik ist ein ganz wichtiger Treiber der Emotionalität. Und du kannst in einem mittleren Format 10 bis 30 Sekunden, da kannst du schon bessere Geschichten erzählen. Da kannst du Helden einführen, da kannst du Bösewichte einführen, da kannst du Fallhöhen einführen. Ja, und dann gibt es die Creme de la Creme, das sind die 2-minütigen Formate, die 90-sekündigen Formate. Das sind große Stories, das sind große Erzählmomente, das sind richtige Heldenreisen. Ich bin oft eingeladen auf Awardshows, wo Werbefilme prämiert werden. Und da werden eigentlich fast ausschließlich nur die langen Filme ausgepriesen. Die kurzen Filme und die mittleren Filme haben viel weniger Chancen, Preise zu gewinnen. Es gewinnen immer die Langformate. Also, das heißt, Zeit ist schon mal ein ganz wichtiges Momentum, um eine Story zu erzählen. Musik ist ein wichtiges Momentum, eine Story zu erzählen. Und dann geht es natürlich auch um die Haltung der Marke. Ist die Marke mutig? Traut sich die Marke was? Steht die Marke für was? Wenn die Marke nur für Geld steht, nur für billig, billig, nur für kauf mich, dann ist es ganz schwierig, eine gute Geschichte zu erzählen. Wenn aber die Marke für eine Haltung steht, wie für den Liebenden, wie wenn es eine rebellische Marke ist, wenn es eine weise Marke ist, dann hat man viel mehr Chancen, tolle Geschichten zu erzählen.
Überlege ich gerade, wie ich jetzt im Verkaufsgespräch bei Investitionsgütern noch das Thema Musik mit einbaue. Ich bin mir sicher, wenn ich anfangen würde zu singen, das würde eine Menge Emotionen auslösen, aber keine positiven, da bin ich mir auch sehr sicher.
Das glaube ich auch.
Du hast mich noch nicht singen gehört, aber ist auch besser so. Aber wenn du sagst so, ich muss vielleicht schnell zum Punkt kommen, also wenn ich Neukunden versuche zu akquirieren, dass ich schnell eine Botschaft habe, wenn ich dann tatsächlich ins Gespräch komme, da habe ich ja dann Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Was sind denn so konkrete Formeln, um eine Geschichte zu machen? Du hast gerade Heldenreise mal so ins Gespräch gedacht. Also ich habe für mich immer gemerkt oder habe für mich abgespeichert, ich muss immer schnell eine Verbindung aufbauen, dann brauche ich irgendein Drama und dann kommt der Held, also ein bisschen eine gut-böse Geschichte. Aber bestimmt kannst du noch weitere Details dazu geben. Also was funktioniert gut, die ein Vertriebler dann auch, gerade auch im B2B-Bereich, gut nutzen kann?
Also ich bin ein großer Fan des Buches Die 7 Urgeschichten von Christopher Booker, auf Englisch The 7 Basic Stories. Und ich unterrichte sehr viel aus dem Buch. Der Christopher Booker war ein schlauer Mann, der hat dieses Buch vor ungefähr 15 oder 20 Jahren geschrieben und der ist ganz frech, der hat die Behauptung aufgestellt, jede Geschichte, die du mir erzählst, kann man runterbrechen auf eine der 7 Urgeschichten. Ich wiederhole das nochmal, weil das ist spannend. Jede Geschichte, die du mir erzählst, kannst du mir auf eine der 7 Urgeschichten runterbrechen. Der Christopher Booker behauptet also, wir erzählen uns seit 150.000 Jahren am Lagerfeuer nur 7 unterschiedliche Geschichten. Und ich zähle dir mal kurz auf, was das für Urgeschichten sind. Das erste ist Overcoming the Monster. Das zweite ist From Rags to Riches, das heißt von Arm zu Reich. Das dritte heißt The Quest, also die Suche. Das vierte heißt Voyage and Return. Fünfte heißt Comedy. Sechste heißt Drama. Und das siebte ist Rebirth. Und in genau diese Kapitel teilt der Christopher Booker sein Buch ein und erklärt ganz genau, um was es in diesen Geschichten geht. Overcoming the Monster, Rags to Riches, The Quest, Voyage and Return, Comedy, Drama und Rebirth. Und das sind tolle Geschichten, wie man seinen Plot erzählen kann. Overcoming the Monster heißt, da gibt es irgendwo ein Monster und das muss man überwinden. Das kann auch das innere Monster sein. From Rags to Riches heißt von arm zu reich, von dick zu dünn, von dumm zu schlau. Wir lieben den Wandel. The Quest, die Suche, heißt, das ist oft die Heldenreise. The Quest bedeutet, unser Held sucht was. Er sucht und sucht und sucht und schließlich findet er was. Voyage and Return bedeutet, unser Held muss erstmal irgendwo hingehen, um was zu lernen, kommt dann wieder zurück und stellt das Leben nach seinen neuen Erfahrungen ein. Comedy ist selbsterklärend, Drama ist selbsterklärend und Rebirth heißt, unser Held ist schon fast am Boden, schon fast tot, aber dann steht er auf wie Phönix aus der Asche und führt ein neues Leben. Und an diese 7 Urgeschichten glaube ich sehr stark und da kann man ganz, ganz tolle Geschichten erzählen.
Im Vertrieb ist ja so, dass oftmals der Kunde der Held sein soll, ne? Also der dann wiedergeboren wird, der sich wandelt oder zumindest das Unternehmen wandelt, sich verbessert, die Ziele leicht erreicht werden. Und da muss ich halt schauen, wie passt mein Produkt, meine Lösung, mein Service, meine Dienstleistung dann entsprechend da rein. Und das wäre ja dann eine Aufgabe für den Vertrieb, sich zu überlegen, was schaffe ich denn? Also ist es etwas, das quasi die Suche erleichtere, also dass ich dem Kunden dabei helfe oder dass ich etwas verbessere im Sinne von effizienter werden, also hübscher werden in Anführungszeichen, ne? Oder reicher im Sinne von, ich schaffe neue Umsatzpotenziale mit meiner Lösung. Also das wären ja Sachen, die dann auch im Vertrieb wunderbar funktionieren können. Und welche Rolle spielen denn visuelle Elemente? Ich meine, du hast ja eine Historie auch, was Werbefilme und so weiter angeht. Was kann man denn da vielleicht dann auch wirklich im Vertrieb nutzen? Also gerade in dem persönlichen Gespräch, wenn jetzt der Einkauf mit dem Verkäufer oder Key Account Manager zusammenhocken.
Okay, also visuelle Elemente sind natürlich jetzt besonders wichtig in der Werbung. Meinst du jetzt visuelle Elemente in der Werbung oder generell, wenn ich eine Geschichte dem Kunden erzähle?
Wenn du eine Geschichte dem Kunden erzählst, also das kann ich ja vielleicht mit PowerPoint unterstützen, ich kann eine Broschüre dabei haben. Ja, wie kann ich meine Geschichte noch weiter untermalen?
Also was wir oft, da muss ich dich enttäuschen, wir haben nicht oft drüber nachgedacht, wie wir das visuell noch untermalen können. Wir haben natürlich immer drauf geachtet, also ich hatte ja tausende Pitche und tausende Präsentationen in meiner Werbekarriere. Und was wir da natürlich gemacht haben, wir haben drauf geachtet, dass wir natürlich alle gut aussehen, dass wir ordentlich aussehen. Das ist wichtig, dass wir ordentlich sprechen. Wir haben natürlich drauf geachtet, dass unsere PowerPoint-Präse ganz toll aussieht, dass die ein CI hat, dass die ein Corporate Design hat. Wir haben darauf geachtet, dass unsere ganzen Moodboards lecker aussehen, ja, die wir mitgebracht haben. Manchmal haben wir auch Prototypen mitgebracht. Natürlich muss das alles ordentlich aussehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das Visuelle war nicht so die treibende Kraft. Die treibende Kraft in so einer Präsentation war der rote Faden der Präsentation. Ja, und vielleicht auch die Geräuschkulisse. Was wir oft gemacht haben, ist, dass wir Songs vorher komponiert haben, die wir dem Kunden gezeigt haben. Also visuell würde ich sagen, ist nur eine B-Note. Alles muss natürlich super professionell aussehen. Man muss schick sein, man muss gut aussehen. Alles muss geleckt aussehen. Das ist schon wichtig, was ich als visuelle Note mitgeben würde. Tut mir leid, aber da kann ich dir... Das kann ich dir nicht bestätigen, dass wir visuelle Noten im Verkauf noch richtig unterstützen.
Ja, okay. Ja, aber ist ja auch eine Botschaft, ne? Also, aber was ich mitnehme, ist, wo du sagst, der rote Faden muss passen, es muss irgendwo eine Einheitlichkeit da sein. Das hat ja auch was mit visuell zu tun. Und du sagst auch, die Struktur muss stimmen. Auch das ist ja etwas, was für einen Vertrieb wichtig ist und was ich ja auch vorbereiten kann. Also gehe ich so lässig in das Verkaufsgespräch oder überlege ich mir im Vorfeld, welche Struktur will ich eigentlich machen? Wie will ich einsteigen? Welche Argumente will ich wann bringen? Welche Fragen muss ich noch stellen? Das hat ja alles, was dann auch mit der Story dann zu tun. Ja. Vielleicht noch so auch für Vertriebler quasi, das Moodboard gesagt. Was ist denn ein Moodboard?
Ein Moodboard ist ein Stimmungsbild. Das heißt, man zeigt, gut, das macht man natürlich alles in PowerPoint, man bringt ja aber auch manchmal live mit. Das sind Pappen. Und auf diesen Pappen haben wir Bilder bedruckt. Und da zeigen wir zum Beispiel, wie wir uns den Hauptdarsteller vorstellen. Oder da zeigen wir, wie wir uns vorstellen, was hat der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin an. Oder wir zeigen den Look und Feel des Filmes. Wir zeigen Stimmungsbilder, wie wir uns den Film vom Look und Feel, von der Temperatur, von der Wärme her vorstellen. Damit der Kunde ein Gefühl dafür bekommt, so sieht mein Film später aus. So sieht meine Printanzeige später aus. Mir fällt übrigens zum Thema visuell was Lustiges gerade ein. Es gibt gerade so einen Werbespot mit Katharina Wied. Die macht irgendwie gerade Werbung für so Vitamin D. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Das hat so einen ganz komplexen Namen, das Produkt. Aber da zum Beispiel ist der ganze Film in den Brandfarben dieses Produkts eingefärbt. Und ich finde, das sieht unheimlich nicht schön aus. Ja. Und ich finde, hier wird es übertrieben. Hier wird die visuelle Botschaft übertrieben. Also man will unbedingt ganz klar im Branding sein, im Corporate Design sein. Und ich finde, das macht den Film irgendwie kaputt, weil die Farben so unnatürlich wirken. Also ich finde, hier wurde auf der visuellen Seite etwas übertrieben. Das hätte man schöner machen können.
Ich nehme nochmal den Moodboard-Gedanken mit oder nur so als Idee. Du sagtest ja, wie der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin angezogen ist, wie das so wirkt und so weiter. Das könnte man ja auch weiterspinnen, gerade wenn man überlegt, was für Möglichkeiten KI hat, Augmented Reality. Also, da ich dem Kunden zeigen kann, guck mal, so sieht die Maschine in deiner Halle aus nachher. Oder das ist etwas, was du mit unserem Service machen kannst. Zeigt das vielleicht etwas visuell? Also, das ist auch das, wo ich sage, das meine ich mit visueller Unterstützung. Und das ist vielleicht so diese Idee der Moodboards. Da muss ich noch mal für den Vertrieb ein bisschen anders übersetzen, dass ich dem Kunden schon mal zeige, guck mal, so sieht es aus, so kannst du davon profitieren und so kannst du es vielleicht auch mal anfassen oder prüfen. Wäre das vielleicht eine Idee?
Super. Was du sagst, ist das sogenannte Prototyping. Sagt dir das was? Prototyping?
Ja,
genau.
Ja.
Ich erkläre es ganz gut. Prototype ist ein super wichtiger Schritt im Storytelling. Nicht nur erzählen. Erzählen geht hier rein und da raus. Aber etwas zu prototypen, wie es sich anfühlt, wie es riecht, wie groß ist es, wie es aussieht, damit eroberst du Herzen. Und ich gebe dir total recht, etwas zu prototypen, etwas zu bauen, den Maschinenraum zeigen, vorher, nachher oder im Ist-Zustand, ist eine ganz große Kraft, die im Storytelling unheimlich wirkt, wenn man den Prototype zeigt und nicht nur die Geschichte erzählt. Ist ja übrigens auch eine ganz wichtige Philosophie im Design Thinking. Design Thinking ist ja eine Innovationsphilosophie. Und da ist es ja eigentlich verboten, Ideen nur erzählen. Da muss man ja auch immer sofort den Prototype bauen. Man muss sofort ins Machen kommen. Und deswegen ist Prototypen ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist ein ganz großes Asset, wenn jemand überzeugen will mit seiner Geschichte.
Du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Geschichten gehen links rein, rechts wieder raus. Und wir meinen dann natürlich die Ohren. Prototyping habe ich jetzt mitgenommen, ist ein Thema, sodass es sich tatsächlich im Kopf erstmal verankert. Was ist denn noch, oder was sind noch Mittel, dass Stories dann auch wirklich und damit meine Produkte, meine Leistungen, mein Unternehmen im Kopf des Kunden bleiben? Und was wird er schnell vergessen?
Also ich glaube, generell ist es toll, in einer Präsentation alle 5 Sinne anzusprechen. Also tasten, riechen, hören, sehen, fühlen. Wenn dir das gelingt, dann bleibt es auf jeden Fall haften. Ja? Und das ist möglich, dass du ein Produkt riechen kannst. Es ist möglich, dass du ein Produkt fühlen, riechen, schmecken kannst. Das siehst du ja auch bei den ganz tollen Präsentationen aus der Höhle des Löwen. Wenn die dann immer ihren Prototyp zeigen, da kannst du alles machen. Du kannst rascheln damit, du kannst zuhören damit, du kannst es riechen. Ganz oft machen die ganz tolle Prototypes, damit die Juroren diesen Prototype richtig spüren. Dann, was ich noch unheimlich gerne mache oder welchem Ansatz ich gerne folge, ist die Fun Theory. Die Fun Theory ist eine Theorie, die besagt, dass wir unser Verhalten eher ändern, wenn Fun im Spiel ist, wenn Freude im Spiel ist. Fun can obviously change the behavior for the better. Das große Schlagmotto bei der Fun Theory. Fun can obviously change the behavior for the better. Das heißt, wenn du im Vertrieb bist und du eine Story erzählst, willst du ja, dass der Kunde am Ende sein Verhalten ändert, nämlich dass er ein anderes Produkt kauft. Und die Fun Theory besagt, der Kunde wird am ehesten sein Verhalten verändern, wenn dabei Freude ist, wenn dabei ein Spiel ist, wenn da was Raffiniertes dabei ist. Fun can obviously change the behavior for the better. Also mit der Fun Theory kann man auch sehr, sehr gut arbeiten.
Das erinnert mich an einen Videoclip. Ich weiß nicht, ob der wirklich viral ging, aber weil es schon ein paar Jahre her ist und man, glaube ich, da den Begriff viral noch gar nicht so mit Memes und Videos verbunden hat. Aber ich glaube, in Stockholm war es, wo Leute an der Rolltreppe wirklich Schlange gestanden haben, um da hochzukommen. Und dann hat man die Treppenstufen mit Klaviertasten belegt, die auch einen Sound gemacht haben. Und dann sind die Leute spannend, lächelnd, lachend diese Treppen hoch und runter gehüpft, weil da natürlich irgendwelche Klaviersongs oder Klaviertöne rauskamen. Ja. Und das hat einen ganz anderen Blick in Richtung Treppensteigen natürlich gebracht. Ja. Ne, weil es ja nicht so schräg ist, dass man
Markus
für eine Rolltreppe ansteigt.
Das ist gerade ein Volltreffer. Genau den Satz, den ich gerade gesagt habe. Fun can obviously change the behavior for the better. Wird am Schluss auf einem Chart in diesem Film gezeigt. Das ist ein Film von Volkswagen. Volkswagen hat, der Film ist glaube ich schon 15 Jahre alt, hat eine Kampagne gemacht, wo sie die Fun Theory beworben haben. Und es gibt noch einen anderen Film, nämlich auch in Stockholm. Also es hat DDB Schweden gemacht, diese Kampagne. Da ist ein Abfalleimer. Und in diesem Abfalleimer ist ein kleiner Soundroboter. Und wenn man was in den Abfalleimer wirft, macht es auf einmal. Also es klingt so, als ob den Abfall in einen 200 Meter tiefen Schacht reinwerfen würde. Und was passiert? Auf einmal sammeln alle den Müll ein, der ringsherum wird, und werfen in den Abfalleimer. Fun Theory. Genauso wie dein Beispiel mit dem Piano, mit dem Klavier. Treppensteigen macht Spaß, wenn da Spaß dabei ist. Das ist die Fun Theory. Und wir in der Werbung arbeiten ganz, ganz viel mit der Fun Theory. Geschichten in Humor verpacken, Geschichten in was Raffiniertes verpacken. Dann bleibt es merkwürdig, dann bleibt es merkfähig. Also Humor ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber im Geschichtenerzählen. Leider, leider viel zu wenig übrigens, viel zu wenig. Also ich finde, wenn ich mir heute Werbeblöcke anschaue, die sind sehr emotional, aber selten nur noch witzig. Ich glaube, es ist auch eine schwierige Zeit für Humor. Das liegt an der Wokeness, die wir gerade haben. Es ist schwer, heutzutage Humor zu machen, ohne dass wir andere verletzen. Und deswegen ist Humor immer wieder ein spannendes Thema. Und zu Humor gehört viel Mut.
Erinnere mich noch, ist aber schon ganz, ganz lange her. Da habe ich immer mit großer Begeisterung die Cannes-Rolle geschaut. Es waren ja so prämierte Werbefilme, die dann so in, weiß nicht, 60 oder 90 Minuten alle hintereinander geschaltet waren. Und da war auch, was du erzählt hast, sehr viel Humor mit dabei, Mut mal mit dabei, überraschende Wendungen mit dabei. Und auch wenn man sich so mal anschaut, so aus Werbung, so aus den 80ern, wo man sagt, boah, wird das heute noch wirklich funktionieren oder durchgehen, wenn man sich so manche Sachen da anschaut, ja. Aber Werbung repräsentiert ja auch immer so ein Stück weit den Zeitgeist, ne, glaube ich. Und vielleicht prägt auch manchmal Werbung den Zeitgeist, aber das hängt natürlich irgendwo zusammen. Gibt es denn aus deiner Sicht Signale, die ich erkennen kann auf Kundenseite, ob meine Story wirklich funktioniert hat?
Naja, also du musst deine Story vorher ausprobieren. Du musst deine Story vorher testen an dem Publikum, bei deinen Freunden, bei deinen Bekannten, bei deinen Verwandten. Und du musst selber in deinem Herzen spüren, ist das eine geile Geschichte oder nicht. Also ich bin schon ein Fan davon, die Geschichte zu testen. Ja, das ist ja auch das Herz von Kundenzentrierung, dass wir wissen, dass wir Geschichten erzählen, die unseren Mitmenschen gefallen. Ich bin aber auch ein großer Fan von Boldness. Boldness bedeutet, ich weiß selber, was gut ist. Und ich vertraue darauf, was gut ist. Ich muss nicht dauernd nur die Kunden fragen und den Kunden hinterherrennen, sondern ich weiß selber, was gut ist und ich habe Vertrauen darauf, was ich weiß. Und ich erzähle jetzt diese Geschichte und ich bin davon überzeugt, dass sie gut ist. Das nenne ich Boldness. Und das wünsche ich jedem Geschichtenerzähler, dass er darauf vertraut, dass er weiß oder dass sie weiß, dass gerade eine tolle Geschichte erzählt wird. Und generell merkt man natürlich beim Gegenüber, ob die Geschichte gefällt oder nicht, ist der Wachheitsgrad des Zuhörenden. Ja? Ich finde, man erkennt immer an, ob der Zuhörer oder die Zuhörerin richtig wach ist oder einfach nur im Zuhörmodus ist oder im passiven Modus ist. Aber es gibt diese Momente, wo man spürt, wow, der Zuhörer, die Zuhörerin, die ist richtig wach und deswegen ist meine Geschichte packend.
Häng noch an dem Boldness-Thema. Ja, ich muss natürlich an meine Geschichte glauben, also dass ich dem Kunden Nutzen stifte, weil wenn ich schon nicht dran glaube, warum soll der Kunde dann am Ende des Tages dran glauben? Und du sagtest ja auch üben, also deswegen ist Training ja vielleicht auch wichtig. Und dann sind wir ja sehr schnell bei dem Begriff Selbstwirksamkeit. Also wenn ich an die Geschichte glaube, wenn ich die Sicherheit habe, die Geschichte auch rüberzubringen, dann sollte ich auch einen Kunden mit überzeugen können. Und jetzt im B2B-Prozess ist es vielleicht mal langwieriger, weil sich die Entscheidungszeiträume halt manchmal über Monate, Wochen, teilweise auch bis zu bei großen Anlagen 1, 2, 3 Jahre schnell mal hinziehen können. Da muss ich halt schauen, wie kann ich die Geschichte weiterhin immer wieder befeuern und am Leben erhalten. Also ich meine, es gab ja bei Herr der Ringe auch mehrere Episoden und Teile dabei, dass ich so eine Geschichte hinkriege, oder auch James Bond hat ja auch über viele Jahre lang immer wieder die Leute in die Kinos getrieben. Hast du denn noch irgendeine Übung oder Methode, wo du sagst, Mensch, außer dem Üben und roter Faden und auch so diese Urgeschichten, was du erzählt hast, hast du noch irgendetwas, wo du sagst, ah, das könnte jeder Verkäufer relativ schnell mal für sich ausprobieren, damit die persönliche Story für das Produkt, für die Leistung, für die Dienstleistung noch besser werden kann?
Da habe ich tatsächlich einen guten Tipp. Und zwar, es gibt einen Trick von Pixar. Du kennst Pixar, das Animationsstudio. Ja. Die machen tolle Filme. Und bei Pixar gibt es interne Regeln, wie man Geschichten pitcht. Und da gibt es unter anderem ein Format für einen 10-Sekunden-Pitch. Und das geht so. Once upon a time, bla bla bla. Every day, bla bla bla, but one day, bla bla bla, but suddenly, bla bla bla, until finally, bla bla bla. Man muss bei Pixar es schaffen, seinen Kinostoff, seinen Serienstoff in diese 10-Sekunden-Formel zu pressen. Und wenn du es schaffst, deine Geschichte in dieses Format zu pressen, once upon a time, bla bla bla, every day, bla bla bla, und so weiter, wenn du das schaffst, dann weißt du, dass du eine tolle Geschichte hast. Also ich würde jedem mal kurz hier empfehlen, nach der Pixar-Formel zu googeln und dieses Format auszuprobieren. Bei Pixar steht es auf der Tagesordnung, dass die Leute versuchen müssen, ihren Stoff in 10 Sekunden zu pitchen. Ja? Und stell dir vor, dir werden 100 Geschichten gepitcht, die immer nach derselben Formel präsentiert werden, mit diesem Once Upon a Time. Dann merkst du ganz schnell, ah, das klingt ja alles gleich, das ist ja alles dasselbe. Dann musst du dich richtig anstrengen, deine Formel so zu erzählen, dass sie ganz anders klingt. Und auf einmal merkst du, das ist anders als alle anderen Geschichten. Und das ist das Tolle an dieser Formel.
Ja, finde ich enorm spannend, weil ich versetze mich jetzt mal so in die Lage eines Einkäufers oder Einkäuferin oder Entscheider auf Kundenseite, der ja auch eine Menge Produkte, Leistungen, Lösungen gepitcht kriegt, wenn man so will. Und die klingen vielleicht auch erstmal gleich, weil man sagt, ja, das Unternehmen ist irgendwie groß, ist stabil, die haben Referenzen, die lösen das Problem, was wir haben, die sind in der Preisrange vielleicht. Naja, nach was soll ich denn entscheiden? Und wie finde ich genau diesen Sweet Spot, wo ich mich dann unterscheiden kann? Und das ist vielleicht gar nicht so sehr beim Was, sondern beim Wie. Also wie kriege ich die Story gepitcht, wie kriege ich sie rübergebracht und wie erzähle ich die Geschichte auch? Und von der Pixar-Story höre ich auch so ein bisschen diesen Wandel raus. Ne? Also once upon a time und dann suddenly, also so dieser Wandel, wo wir sagen, wir entwickeln den Kunden dann vielleicht auch zu etwas Besserem mit unserer Lösung, mit unseren Produkten dabei. Ja.
Man darf nicht, vielleicht noch eine Ergänzung, man darf nicht vergessen, wenn wir hier so theoretisch über Geschichten sprechen, wir zwei, dann haben wir beide natürlich so den Hang zu erzählen, jawohl, wir müssen mutige Geschichten erzählen und wir müssen kraftvolle Geschichten erzählen. Und das glaube ich auch ganz stark, dass das wichtig ist. Aber ich glaube, im echten Leben setzen sich einfach ganz, ganz selten mutige Geschichten durch. Das dürfen wir nicht vergessen. Die großen Firmen, da setzen sich nicht die mutigen Geschichten durch. Da setzen sich die bequemen Geschichten durch. Nämlich die Geschichten, die nicht anecken, die niemandem wehtun. Ich habe das ganz oft erlebt, dass wir mutige Geschichten hatten, aber da hatten die Angst davor. Da hatten die, das könnte schief gehen, das könnte man nicht verstehen. Also deswegen bringen Werbeagenturen auch oft 3 Vorschläge mit. Einen mutigen Pitch, einen Pitch, der irgendwie ganz anders ist, und einen bequemen Pitch. Und ganz oft ist es so, dass sich der Kunde die bequeme Lösung aussucht, weil er bloß nicht anecken will. Also es ist leider eine Mehr zu glauben, dass der Kunde sich für mutige Geschichten interessiert. Leider, leider, leider viel zu selten.
Ja, aber es ist nochmal ein guter Punkt. Umso wichtiger ist ja, dass ich im Vertrieb verstehe, was den Kunden bewegt und treibt und was die Entscheidungskriterien sind. Also will er bequem jetzt etwas erreichen? Ist er bereit für etwas Mutiges, was Neues, weil er selbst auch auf einem neuen Weg ist? Also das vorher herauszufinden, hilft mir ja dann, die Geschichte zu meinem Angebot, zu meinem Produkt, zu meiner Lösung dann auch gut zu erzählen dabei. Lieber Henning, ganz, ganz vielen Dank für die spannenden Einblicke. Also ich nehme für mich mit einmal die 7-Uhr-Geschichten, was ich jetzt für mich so ein bisschen übersetze. Was könnten denn so in den 7 Nutzendimensionen vielleicht noch da aus der vertrieblichen Sicht zustande kommen, sodass man dort gute Geschichten erzählen kann? Ich nehme auch mit, das Thema roter Faden ist wichtig. Also wie baue ich die Struktur in meiner Geschichte auf, ob ich sowas nehme wie die Pixar-Formel oder dass der rote Faden in der Gesamtgeschichte da bleibt, auch vielleicht so ja diese Mischung Moodboard oder Prototyping, wie du es genannt hast, dass ich dem Kunden schon mal so das Gefühl gebe, ich nehme ihn mit in das Produkt hinein, wie seine Welt dann entsprechend ausschaut. Humor sollte nicht ganz zu kurz kommen, also Fun Theory vielleicht auch mit dabei sein. Und ich nehme auch noch mal mit, zwar soll ich Mut haben, ist aber nicht, klappt nicht immer oder ist nicht immer angesagt, die mutige Geschichte. Deswegen auf jeden Fall die Geschichte mal im Vorfeld zu testen dabei. Dadurch gewinne ich ja auch noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein und Ausstrahlungskraft für diese Geschichte. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch tiefer in das Thema Storytelling für den Vertrieb eintauchen wollt oder generell mehr über Sales Excellence erfahren wollt, dann bietet unsere Homepage euch spannende Einblicke über Studien, Podcasts, White Papers. Also schaut somit gern mal auf mercury.de mit C und I. Und trotzdem nicht ganz vergessen, bleibt weiterhin mutig.
Free audio post-production by Alphonic.com.